Der große Fellner-Life-Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner-Life. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner-Life-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der April 2024. Die Highlights.
Ja, willkommen bei Fellner Live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Wie gesagt, Fellner Live steht in dieser Woche ganz im Zeichen des Jahresrückblicks. Eine Woche lang zeigen wir Ihnen in jeder Fellner Live-Sendung den Rückblick auf einen Monat in diesem Jahr 2024, ein sehr bewegtes Jahr mit sehr, sehr aufregenden Monaten und deshalb einem sehr spannenden Jahresrückblick. Und in jeder dieser Sendungen eines unserer Diskussionspaare zu Gast, das dieses Jahr oder diesen Monat 2024 noch einmal analysieren wird. In diesem Monat sind das zwei Damen, Veronika Bornmiener und Eva Schütz, mit ihrer Analyse dieses Jahres. Und wir fangen mit dem Wahlkampf an, der das erste Halbjahr 2024 bestimmt hat, nämlich mit dem EU-Wahlkampf. Da gibt es ja das alte Sprichwort, hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa. Und das hat mit Ausnahme einer jungen Dame, die noch für sehr viel Aufregung sorgen wird in diesem EU-Wahlkampf, besonders für die Vertreter von ÖVP und SPÖ gegolten. Das sind die zwei durchaus erfolgreichen Oldies, Andreas Schieder und Reinhold Lopatka, zur EU-Wahl angetreten. Beiden hat man eigentlich keine Chance gegeben, aber es heißt ja so, wenn du keine Chance hast, dann nütze sie. Schauen wir mal, was der Super-Oldie Reinhold Lopatka, den man eigentlich schon abgeschrieben hatte, bevor er zu Wahlkämpfen begonnen hat und der dann noch für eine kräftige Überraschung gesorgt hat, dass der zu Beginn dieses EU-Wahlkampfes zu sagen hatte. Und dann die Analyse von Veronika Bornmiener und Eva Schütz von diesem beginnenden EU-Wahlkampf im Jahr 2024, in diesem Superwahlkampf, das mit diesem EU-Wahlkampf begonnen hat.
Herr Lopatka, fangen wir als Erste mit der ÖVP an. Die hatte natürlich auch eine sehr schwere Zeit hinter sich, mehrere Rücktritte, auch ein Chatman, der Thomas Schmidt. Wie sehr spüren Sie das im EU-Wahlkampf?
Im EU-Wahlkampf, ich war letzte Woche in 7 Bundesländern unterwegs, ist das eigentlich kein Thema, weil wir vor allem jetzt, und das ist auch so angelegt, mit den Besuchern, die zu unseren Veranstaltungen kommen, unser Programm für die nächsten 5 Jahre diskutieren. Mhm. Also unser Blick ist nach vorne gerichtet und nicht nach rückwärts. Mhm.
Was ist denn Ihr Programm? Also weshalb sollte jemand Sie wählen?
Die Europäische Union zeichnet nach wie vor aus, dass sie wirtschaftlich stark ist. Und das muss sie bleiben. Daher brauchen wir einen verstärkten Fokus hier auf den Industrie- und Wirtschaftsstandort, weil es geht um unseren Wohlstand. Was meine ich damit? 6 von 10 Euro, die wir in Österreich verdienen, verdienen wir durch Exporte. Und unser Markt ist die Europäische Union. 70% gehen dorthin. Das ist auch die Basis für das, was Europa auszeichnet. Ich nenne das unser Lebensmodell mit den Sozialleistungen, den Gesundheitsleistungen. Niemand muss Angst haben, wenn ein Pflegefall wird, mit den Pensionsleistungen. Aber da müssen wir wirtschaftlich stark bleiben. Da haben wir in den letzten 5 Jahren eingebüßt. Aber nach wie vor mit 6% der Weltbevölkerung, nicht einmal 6%, schaffen wir 15% der Wirtschaftsleistung. Mhm. Wir müssen hier in diesem Wettbewerb mit den USA einerseits, andererseits mit China auf Augenhöhe bleiben. Dort, wo es Defizite gibt, müssen wir an denen arbeiten. Ein solches Defizit ist die Überregulierung. Da müssen wir von den Versprechungen etwas zurückzunehmen, tatsächlich zu Entscheidungen kommen. Darum geht's. Das ist der eine Punkt. Und der zweite wichtige Punkt, da sehe ich aber Fortschritte auf europäischer Seite, ist das gesamte Thema der illegalen Migration. Hier muss unsere Ansage eine glasklare sein, dass wir alles machen, um diese illegale Migration tatsächlich zu stoppen.
Das ist natürlich ein Thema und das wissen Sie, dass die FPÖ sehr stark besetzt hat und wo, wenn man den Umfragen glaubt, sie offenbar auch am meisten punkten. Wie wollen Sie denn da diese Klientel, die zwischen ÖVP und FPÖ immer wieder hin und her schwenkt, überzeugen, dass Sie das glaubwürdiger machen könnten?
Indem man den Nachweis führt, dass wir die großen Probleme nicht allein lösen können. Unmöglich für ein Land in der Größe von Österreich. Das geht nur europaweit. Ob der Kampf gegen die großen Konzerne, ob der Kampf gegen die illegale Migration, Klimawandel, und da könnte ich die Liste noch lange fortsetzen, da brauchen wir die Europäische Union. Wir sagen, wir müssen diese Union besser machen. Die FPÖ sagt das Gegenteil. Am deutlichsten hat es der Spitzenkandidat ausgesprochen beim Parteitag in Wien, wo er gesagt hat, und gäbe es diese rote Taste, er würde in der Millisekunde, was immer eine Millisekunde ist, in der Millisekunde diesen Irrsinn, diesen Wahnsinn, wie er es nennt, Europäische Union beenden und auf diese Taste drücken. Das ist genau der Unterschied. Wir sehen die Zukunft von Österreich in der Europäischen Union. Die FPÖ spielt immer wieder mit dem Öxit. Das wird im Übrigen auch weltweit so gesehen. Vor kurzem hat der Economist eine weltweit erscheinende, renommierte Wochenzeitung am 9. März diesbezüglich festgehalten, dass die AfD und die FPÖ hier die beiden Parteien sind, die am stärksten diesen Austritt aus der Europäischen Union
innerhalb des favorisieren. Rechtsbündnisses.
Innerhalb des Rechtsbündnisses, das schon recht steht, stehen die beiden am rechten Rand. Der Economist sieht das so, er sagt, they are keen on living. Also sie arbeiten, sie sind bestrebt, man könnte auch das übersetzen, sie sind scharf darauf, die Europäische Union zu verlassen.
Frau Born-Mehner, später im EU-Wahlkampf gab es dann die Affäre um Lena Schilling, die ja indirekt auch Sie betroffen hat. Aber vorab ging es um den reinen Wahlkampf. Wie haben Sie das miterlebt?
Also ich glaube auch, dass im April die meisten eher mit einem unspektakulären Wahlkampf gerechnet haben. Andreas Schieder war jetzt auch ein Kandidat, der von Seiten der SPÖ jetzt wenig Überraschungen mitgebracht hat, sondern das war eigentlich jemand, mit dem alle gerechnet haben und der ja auch schon eine gewisse Erfahrung vorweisen konnte und der eigentlich einen klassischen Einstieg in den Wahlkampf gestartet hat, genauso wie Wilimski. Also der ist sich auch treu geblieben, würde ich mal sagen. Da gab es jetzt auch in dem Sinne keine großen Überraschungen. Für mich persönlich war es halt nicht ganz so einfach am Monat, ich sag's einmal so. Da hat es hinter den Kulissen schon ein bisschen gebrodelt, aber ich glaube, so in der öffentlichen Wahrnehmung war das ein klassischer EU-Wahlkampfauftakt. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben.
Ja, das spannend war natürlich die Grüne mit Lena Schilling, die ja eigentlich hineingestartet ist, glaube ich, als junge, frische Kandidatin, die man von dieser Friday for Futures-Bewegung eigentlich als Aktivistin hinübergenommen hat und sich vielleicht nicht genau überlegt hat oder vielleicht den Hintergrund nicht genau beleuchtet hat, was es da für Überraschungen geben könnte. Und dann war das Krisenmanagement der Grünen nicht besonders erfolgreich, würde ich einmal sagen, weil es war eigentlich ein Widerspruch nach dem anderen und diese sehr junge, frische Kandidatin, die auch irgendwie eine gewisse Glaubwürdigkeit vermitteln sollte, aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei diesem NGO hat sich dann doch relativ schnell entzaubert. Dafür war das Wahlergebnis eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das ist halt, da sieht man halt, dass man, wenn man sich Kandidaten von außerhalb hereinholt, vielleicht doch auch mal ein bisschen sozusagen das Persönlichkeitsprofil anschauen sollte. Weil natürlich ist das Privatleben von Lena Schilling ihr unbenommen. Aber gewisse persönliche Voraussetzungen erwartet man halt von Politikern schon. Und da, glaube ich, gab es einige Zweifel, ob das zutreffend ist bei ihr. Und das hat einen bitteren Beigeschmack hinterlassen in dem Wahlkampf.
Ja, wirklich geplatzt ist die Affäre dann erst einen Monat später. Ich glaube, es war der 7. Mai. Wir werden dann im Mai darüber genauer sprechen. Aber zuvor war es eben so, dass alle gemeint haben, das junge Gesicht Lena Schilling, Klimawandel, Klimakatastrophe, das sind die ganz, ganz großen Themen bei diesem EU-Wahlkampf. Im Übrigen war der April auch hitzetechnisch einzigartig. Noch nie.
Hätte für Lena Schilling gesprochen eigentlich.
Ja, noch nie war es so, dass so früh im Jahr die 30 Grad Marke geknackt worden ist. Wir haben geschwitzt, wir sind im T-Shirt in Wien gesessen, aber so wirklich durchstarten konnten die Grünen bei der Klimafrage nicht, oder?
Ich glaube, es hätte wunderbar funktionieren können. Es war halt so, dass im April, ich sage jetzt mal zumindest die wesentlichen EntscheidungsträgerInnen bei der Grünen Partei eigentlich schon alle informiert waren und dass es dementsprechend hinter den Kulissen bereits gebrodelt hat. Also die Grünen wussten, dass da von mehreren Medien recherchiert wird. Die Grünen wurden auch zu dem Zeitpunkt schon vom Standard kontaktiert. Wir hatten damals gerade einen, würde ich mal sagen, kleinen Rechtsstreit schon mit der Lena Schilling. Es gab zu dem Zeitpunkt auch schon diese unterzeichnete Unterlassung. Also wie gesagt, hinter den Kulissen war eigentlich schon absehbar, was da passiert. Was mich in dem Zeitpunkt eigentlich vor allem irritiert und verwundert und auch beschäftigt hat, ist, dass wenn man als grüne Parteiführung weiß, dass da auf der einen Seite so viel Positives und ein gewisser Hype um eine Person da ist. Ich meine, die Lena Schilling war ja auch eine wirklich sehr ambitionierte, talentierte Frau. Also ist ja nicht so, dass
ich meine, jung und talentiert ist sie ja noch immer. Ja.
Absolut. Also das kann man ihr auch nicht absprechen. Was mich nur einfach wundert, ist, dass die Parteiführung zum damaligen Zeitpunkt einfach schon wusste, was da los ist und das Sehen des Auges einfach wirklich in den Untergang gestartet ist. Und das ist halt das, was ich auch im Nachhinein betrachtet nicht verstehe. Also ich glaube, das hätte man einfach viel friktionsfreier und eleganter lösen können. Und warum man das auf diese sehr eskalative Art gemacht hat, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
Wir erinnern uns noch an das Herz von Werner Kogler, wo er irgendwie koordinativ nicht so ganz auf der Höhe war. Aber jetzt abgesehen von all diesen privaten Dingen fand ich diese Mails, die dann rausgekommen sind, wo Lena Schilling ja mehr oder weniger sagt, sie würde ihr Herz schlägt noch immer für die Kommunisten und gar nicht so sehr für die Grünen. Und sie würde dann mit diesem Mandat auch eher die Kommunisten unterstützen. Das fand ich eher merkwürdig, dass man auch in diese Richtung von Seiten der grünen Parteispitze irgendwie nicht recherchiert hat. Und natürlich ein junges, frisches Gesicht, das ist schon gut und schön, und im Gegensatz zu allen anderen Kandidaten war es wirklich sehr erfrischend, weil da war ja der Altersschnitt, glaube ich, um die, weiß ich nicht, also Peter Schieder hat ja ein witziges Video gemacht, wo er gesagt hat, ich bin abgesehen von Lena Schilling der jüngste Andreas Schieder, entschuldige. Und ich glaube, er hat auch wirklich recht gehabt, was natürlich bei einem Mann um die 60 erstaunlich ist. Aber dass man sich da auch nicht sozusagen vergewissert hat, wenn man jemanden aus einem NGO reinholt, wie politisch ist der wirklich tatsächlich der Grünen Partei zuzuordnen, weil man möchte, dass diese Interessen dort vertreten werden und nicht kommunistische oder sonstige sozialpolitische.
Ja, aber abgesehen von der Affäre um Lena Schilling hat ein Thema die EU-Wahl wirklich bestimmt, und das ist der Rechtsruck in Europa. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden, wo Geert Wilders der Rechteste der Rechten ganz weit vorne ist, oder in Italien mit Meloni und ihren rechten Brüdern. Das hat sich abgezeichnet. In Österreich war es Harald Wilimski, der eine Allianz geschnürt hat mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban, die Allianz für Europa. Und das hat sich dann natürlich in weiterer Folge schon so gezeigt, Europa rückt nach rechts, und zwar nicht ein wenig, sondern massiv. Warum, Frau Schütt?
Naja, eigentlich finde ich fast weniger, als man gedacht hat. Europa rückt nach rechts, weil man der Migrationskrise einfach nicht Herr geworden ist und weil sich die Auswüchse von diesem zu ungezügelten Zuzug 2015 jetzt eigentlich in jedem Land niederschlagen. Und das ist ganz egal, ob Italien oder die Niederlande oder natürlich auch Österreich, wo ja eine FPÖ, die definitiv keine Partei ist, die man unbedingt, also die ihre Wähler mobilisieren kann für Europawahlen. Es sind auch recht viele von der FPÖ nicht hingegangen. Trotzdem ist es wie Limsk da gelungen, zum ersten Mal nationale Wahlen zu gewinnen. Und das zeigt diesen Trend in Europa, dass man dieses Migrationsthema einfach sehr, sehr lange vernachlässigt hat, dass es wenig Lösungsansätze gibt, dass die Bevölkerung nicht zufrieden ist mit dem, was da passiert. Und das führt eben zu diesem Rechtsruck in ganz Europa. Und man muss sagen, die Europäische Union ist die Antworten bis jetzt ein bisschen schuldig geblieben. Aber man wird sehen, ob sich das jetzt in Zukunft ändern wird.
Ja, es ist bis heute so, dass eben genau dieses Thema wirklich wahlentscheidend wird, nicht nur in Europa, auch in Amerika haben wir später gesehen, dass die Migrationsfrage das Thema Nummer eins ist. Ja, aber die Spitzenkandidaten, wenn wir noch einmal darüber nachdenken, Harald Wilimski war der von Beginn an dieser strahlende Siegertyp, als der dann am Ende des Wahlkampfs wirklich dagestanden ist?
Also ich kannte den Harald Wilimski zu dem Zeitpunkt vorwiegend unter dem Spitznamen Champagner-Harry. Und ich würde sagen, der hat schon noch davor ein paar kleinere Skandelchen durchgemacht mit Champagner auf Parteikosten um sehr, sehr hohe Summen, die er da verprasst hat. Oder auch so Taser-Selbstversuche, die er gemacht hat, wo er sich selber mal mit so einem Schockgerät beschossen hat, weil er vermeintlich beweisen wollte, dass die eh nicht so schlimm wären und dass das eh relativ harmlos ist. Wenn man dann gesehen hat, wie er sich schmerzverzerrt am Boden gerollt hat, war es dann vielleicht doch nicht so harmlos. Also ich sage mal so, ich glaube generell ist es so, dass bei den rechten Parteien in Europa und auch bei der EU-Wahl es gar nicht so sehr um die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen ging und gar nicht so sehr um diese einzelnen Personen, sondern dass da schon stark im Vordergrund steht, dass die Corona-Krise und auch der Ukraine-Konflikt und vor allem die steigende Inflation einfach zu einer gewaltigen Unzufriedenheit und zu gewaltigen Umbrüchen in der Lebensqualität und auch im allgemeinen Wohlstand in Europa geführt hat und das natürlich zu einer hohen Unzufriedenheit geführt hat und, was man auch merkt, in ganz Europa nicht nur die europäische Sozialdemokratie, sondern generell so die alten Parteien in Europa, die alten Volksparteien, die alten Großparteien, leiden gewaltig und sind alle miteinander in der Krise. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ob es der Europäischen Volkspartei oder der Europäischen Sozialdemokratie schlechter geht. Man sieht einfach, und das zieht sich in ganz, ganz vielen Ländern durch, es wird alles immer volatiler. Parteien kommen und gehen. Ein richtig gehender Wildwuchs entsteht inzwischen. In manchen Ländern ist es überhaupt schon schwierig, noch Regierungen mit 3 oder 4 Parteien zu bilden, weil sich einfach inzwischen die Stimmen noch so viele kleine Parteien verschieben. Und das ist, glaube ich, was, wovon insgesamt jetzt gerade auch bei der EU-Wahl der rechte Block ganz massiv profitieren kann.
Ja, wir werden im zweiten Teil der Sendung eingehend noch einmal darauf eingehen. Jetzt gebe ich aber ab in eine kurze Werbepause.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der April 2024. Die Highlights.
Ja, 2024, das war das Jahr der großen Asyldebatte. Haben wir zu viele Asylsuchende im Land? Wird es Zeit, dass wir das reduzieren? Sollen wir aus Österreich eine Festung Österreich machen, wie das die FPÖ und Herbert Kickl fordern? Und wenn ja, warum? Und das große Warum und der große Anlass und der große Aufreger in diesem Jahr war der Zustand an unseren Schulen, nämlich dass vor allem in Wien in den Schulen mehrheitlich nicht mehr Deutsch gesprochen wird, dass es kaum noch möglich ist, einen sinnvollen Unterricht durchzuführen bei so viel zugewanderten Kindern mit teilweise ganz anderem kulturellen Hintergrund und teilweise wirklich extremen Sprachdefiziten. Und da gab es einen Schuldirektor, den Herrn Klar, der hier ordentlich auf den Tisch gehaut hat und der in einem Interview mit Fellner Live für sehr viel Aufregung gesorgt hat, weil er die Probleme wirklich so benannt hat, wie sie sind. Und danach gleich die Analyse von Veronika Born-Mehner und Eva Schütz.
Sie warnen ja tatsächlich schon seit Längerem oder eigentlich seit Jahren und in den letzten Monaten auch immer wieder intensiver. Jetzt erschüttern uns wirklich viele Fälle von einem 12-Jähriger, der irgendwelche Todeslisten gegen Lehrer erstellt. Ein 12-jähriges Mädchen, das von einer Bande von 17 Burschen im Alter von 13 bis 18 Monate lang missbraucht worden sein soll. Jetzt eine 11-Jährige in Kärnten, die von einem 14-Jährigen vergewaltigt worden sein soll. Ein 13-Jähriger hat das gefilmt und immer mehr Waffen auch an Schulen. Was spielt sich da ab an den Schulen?
Naja, man muss schon sagen, dass natürlich die Anwerbungen, das sich ineinander verlieben. Das passiert in den Schulen natürlich, aber diese Dinge passieren ja nicht in den Schulen, die passieren in der Freizeit, die passieren in den Parks. Und dort tut sich einiges. Also ich möchte nur, weil Geschichten das am besten erklären, eine Geschichte, die ist schon ein paar Jahre her, da haben dann afghanische Burschen zu einer Lehrerin gesagt, wissen Sie, Frau Lehrerin, wir respektieren den Herrn Direktor und seine Regeln, wir bringen unsere Messer nicht mehr mit in die Schule, aber wir müssen sie nachher holen, weil wenn wir in den Park gehen, müssen wir ein Messer mit haben. Mhm. Und das zeigt schon, wie das einfach mit dieser Bewaffnung, damit man gleiche Möglichkeiten hat, wenn es zu einem Konflikt kommt, wie das ist. Und demzufolge Waffenverbot, generelles Waffenverbot würde ich schon für gut finden. Mhm. Wir in der Schule, wir kontrollieren das natürlich immer wieder, wenn ein Verdacht ist, wenn uns das Kinder erzählen, wenn irgendwas ist, dann kontrollieren wir und dann kommt es schon mal vor, das ist nicht jeden Tag, aber es kommt schon mal vor, dass wir vom Klappmesser bis zur Schreckschusspistole alles mal abnehmen.
Sie haben ja da Erfahrung. Haben Sie den Eindruck, dass die Täter jetzt immer jünger werden oder was ist da los?
Also ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass in der Entwicklung oder mit dem, was man tut, alle immer jünger werden. Früher haben wir mit 12, 13 noch mit Matchbox-Autos gespielt. Jetzt geht es um Sex und um Schlägereien und um Drogen. Das ist so ganz insgesamt, dass das, glaube ich, immer jünger wird. Ansonsten muss ich schon sagen, es ist wirklich schwierig, wie weit das geht. Und auch nicht nur worum es geht, sondern auch wie brutal es da geht, welches Frauenbild da eine Rolle spielt. Also das ist schon teilweise erschütternd.
Mhm. Sie sprechen jetzt das Frauenbild an. Von welchem Frauenbild reden wir da jetzt?
Naja, wir reden einfach von einem verachtenden Frauenbild. Frauen als sexuell verfügbar, als nicht selbstbestimmt, sondern der Mann, der Bursche, wer auch immer, bestimmt darüber. Und genauso wird es auch gelebt teilweise.
Aber kriegen die das in den Familien mit? Wo haben sie das her?
Ich glaube, das ist ganz schwierig. Es gibt natürlich diese ganz konservativen, islamischen oder islamistischen Familien, wenn sie so wollen. Dort bekommt man das aus der Familie. Da gibt es ein ganz bestimmtes Frauenbild und Rollenbild. Es gibt aber auch, ich habe immer wieder Fälle, wo verzweifelte Eltern bei mir sitzen und sagen, von uns haben sie das nicht, aber die gehen halt in die Moschee mit den Freunden. Ich kann doch meinem eigenen Kind die Religion nicht verbieten, aber in der Moschee lernen unsere Kinder Dinge, die wir nicht gewohnt sind.
Ja, das Thema hat uns das ganze Jahr beschäftigt. Besonders dramatisch war es natürlich schon auch im April. Da war es Christian Klar, der Mittelschuldirektor, der gewarnt hat, wenn es so weitergeht, dann brauchen wir in Zukunft bald Securities an Österreichs Schulen. Wir brauchen sogenannte Detektoren, wie wir sie vom Flughafen kennen, um die Leute nach Messern zu durchsuchen. Und vor allem das größte Problem war, die Durchmischung in den Schulen hat überhaupt nicht mehr gepasst. Es gab wirklich Klassen mit bis zu 80% Anteil an Jugendlichen, die nicht in Österreich auf die Welt gekommen sind und auch nicht Deutsch sprechen. Frau Schütz.
Ja gut, das Problem ist, glaube ich, ein lang bekanntes. Man weiß circa seit 10 oder 15 Jahren, dass das Sprachthema in Österreich, vor allem in den Wiener Volksschulen, enorm groß ist. Man hat irgendwie sich ein bisschen geweigert, dieses Problem zur Kenntnis zu nehmen, hat dann das erst dieses eine verpflichtende Kindergartenjahr eingeführt, prinzipiell ja eine sehr sinnvolle Maßnahme, die man dazu hätte nützen können, dass die Kinder Deutsch sprechen, war aber offenbar nicht zu organisieren. Es gibt ja sehr viele Kindergärten, wo wieder nicht Deutsch gesprochen wird. Also die Idee, dass man die Kinder dann mit einem Sprachverständnis, sodass sie dem Unterricht folgen können, in die Volksschule einschult. Das finde ich ist eine großartige Idee, weil ein Kind, das dem Unterricht nicht folgen kann, wird auch nicht gut sein in der Schule. Die ist da leider misslungen. Insofern sollte man sich, bevor man ein zweites Kindergartenjahr fordert, mal anschauen, ob das erste auch so funktioniert, dass es den Zweck erfüllt. Aber man ist da relativ sehenden Auges in eine Katastrophe gelaufen. Die Durchmischung kann nicht funktionieren, weil jeder, der sich das leisten kann, wird sein Kind in eine Privatschule geben, weil die Erziehung und die Zukunft der eigenen Kinder ist Menschen einfach wichtig und auch etwas wert. Und ansonsten gibt es natürlich nach Wohngegenden eine gewisse Ghettoisierung, wo es dann eben in bestimmten Gegenden keine Durchmischung mehr gibt, sondern eher eine Durchmischung zwischen Syrien, Afghanistan, Türkei und so weiter, wo sich ja sehr viele Lehrer dann auch schon beschweren, dass da eine Art Bandenkrieg ist, sozusagen entstehen zwischen den einzelnen Gruppen. Es gibt bis zu 50% außerordentliche Schüler, die dann nach einem Jahr integriert werden müssen in die Normalität. Sozialklassen. Das tun dann die Lehrer. Ich habe einige Freundinnen, die Volksschullehrerinnen sind, die sagen, na, natürlich geben wir die dann in den Regelunterricht. Wir können die nicht jahrelang in diesen außerordentlichen Schulklassen sitzen lassen, ganz egal, ob sie Deutsch können oder nicht. Wir lassen die Kinder auch nicht permanent sitzen bleiben, weil ich kann nicht einen Neunjährigen mit lauter Sechsjährigen in der Klasse haben. Das geht auch vom sozialen Gefüge nicht. Das kippt dann. Also man hat eigentlich sehenden Auges, ist mit einer Katastrophe gelaufen. Dann hatten wir jetzt auch noch, glaube ich, im September ein großes Thema mit dem Familienzuzug, wo ja noch einmal sehr viele Kinder, vor allem aus Syrien und aus Afghanistan, dazugekommen sind. Das war dann überhaupt nicht mehr managebar. Dann kann man die Containerklassen, also man muss sagen, eine Bildungskatastrophe. Wer sagt, es war nicht absehbar, der lügt in meinen Augen. Es war komplett absehbar. Man hat es einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, wenn man das Problem nicht benennen wollte. Und jetzt hat man eine sehr, sehr schwierig zu lösende Situation.
Hat man das Problem komplett verdrängt, weggeleugnet, die Realität versteckt? Sie gelten ja als SPÖ-nah, Frau Born-Nehner. Sie haben immer gemeint, na ja, wir werden das Problem der Ausländer in Österreich schon relativ gut managen können. Und jene, die da 4.600 netto im Monat bekommen für ihre Familien, das ist nicht das größte Problem, das wir in Österreich haben. Aber trotzdem die Frage, wie sehr haben wir beim Schulsystem versagt, was diesen Punkt anbelangt?
Also ich glaube nicht, dass ich gesagt hätte, wir haben da kein gröberes Problem und wir stemmen das leicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, dass das wirklich ein lange bestehendes Problem ist im Bildungsbereich und zwar mannigfaltig. Also nicht nur, weil die soziale Durchmischung nicht funktioniert und nicht nur, weil das natürlich ein Problem ist, wenn 80% der Kinder nicht Deutsch können, weil Kinder könnten ja sehr, sehr schnell voneinander die Sprache lernen, wenn es so wäre, dass die deutsch sprechenden Kinder in der Mehrheit wären und die, die nicht Deutsch als Muttersprache hätten, die Minderheit wäre, dann funktioniert das. Also meine Kinder zum Beispiel, ich habe ein Schulkind und ein Kindergartenkind in Niederösterreich. Bei uns ist es so, wir haben Kinder, die Tschechisch sprechen und kein Deutsch können, weil wir halt in der Nähe zu Tschechien leben. Und da funktioniert das aber ohne Probleme, weil das sind halt dann 2-3 Kinder, die kein Deutsch sprechen, aber die lernen das innerhalb von wenigen Wochen. Also es wäre so einfach, wenn man sich um die Durchmischung kümmern würde und wenn man schauen würde, dass das in Österreich funktioniert, was auch in Europa nicht funktioniert, nämlich, dass die Kinder, die nicht Deutsch können, beziehungsweise die Familien und die Menschen, die geflüchtet sind, die Zureisen in ganz Österreich verteilt werden und sich eben nicht auf wenige Bezirke kumulieren. Ich sehe aber den Flächenbrand, den wir im gesamten Bildungssystem haben, noch als viel, viel größer an. Weil wir zum Beispiel auch in Niederösterreich das Problem haben mit dem ersten verpflichtenden Kindergarten. Ja, es gibt einfach hint und vorn nicht genügend Pädagoginnen. Und es gibt weder an den Schulen genügend Lehrpersonal, noch gibt es in den Kindergärten genügend Elementarpädagoginnen. Und das Problem ist jetzt, zum Beispiel in Orten wie denen in Niederösterreich, wo ich zu Hause bin oder im Rest von Österreich, es gibt das Personal nicht, um die Kinder, die jetzt mehr in den Kindergarten gehen, auch weil die Kindergärten jetzt ja zum Glück, wie ich finde, die Kinder immer jünger nehmen, es gibt die Pädagoginnen dafür nicht. Und die haben wirklich ein Problem, dass Klassen zum Teil zusammengelegt werden müssen und dass man hin und vor nicht mehr weiß, wer passt auf die Kinder auf. Und das ist was, wo ich mir wirklich Sorgen mache, wo ich auch das Problem in Wien sehe. Jetzt ist verkündet worden, jetzt soll es irgendwie 70.000 neue Lehrkräfte geben. Die Frage ist, wo sollen die herkommen? Wer sind die eigentlich? Weil in den Schulen sind sie nicht. Also wir bilden ja auch viel zu wenige aus. Und ich glaube, dass diese Programme, die jetzt gestartet werden, wo Menschen über den zweiten Bildungsweg innerhalb von kürzester Zeit zu Pädagogen und Pädagoginnen gemacht werden sollen, auch nicht wirklich gut funktioniert, weil da hört man teilweise, dass Leute seit 2 Jahren unterrichten und noch nicht einmal einen Vertrag haben. Das heißt, die unterrichten an den Schulen, aber haben in Wirklichkeit noch nicht einmal ein geordnetes Anstellungsverhältnis. Also da gibt es so unglaublich viele Baustellen, dass ich gar nicht wüsste, wo ich da im Bildungsbereich anfangen soll. Ich glaube, ein zweites Kindergartenjahr ist auf jeden Fall gut und auf jeden Fall sinnvoll. Aber das Problem ist, man wird in Lehrkräfte investieren müssen, man wird in Pädagogen und Pädagoginnen investieren müssen. Und das sind Leute, die sind extrem engagiert, die geben sich wirklich Mühe, aber die sind halt auch total überfordert und total überlastet mit der Situation. Und wir haben in Kindergärten teilweise 30 Kinder, eine einzige Pädagogin und eine weitere Person, die helfen soll. Das kann nicht funktionieren.
Ja, das ist die Probleme, Sie haben sie angerissen, aber ein Problem ist natürlich schon auch, dass man nicht immer alles nur an das System abladen kann und an die Politik. Gefordert sind natürlich schon auch die Eltern. Ja. Und da gibt es ja nicht nur bei den Kindern Nachholbedarf beim Deutschlernen, sondern auch bei den Eltern. Die Direktoren haben das immer wieder angeschnitten, dass man die Kinder einfach in der Schule abgibt und sagt, macht was draus und sich selbst eben nicht so sehr darum kümmert, wie es notwendig wäre.
Naja, entweder nicht kann oder nicht möchte. Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Aber prinzipiell wäre es natürlich, aber da sind wir wieder bei einem Thema, das darüber liegt, auch eine Verpflichtung der hierher kommenden Menschen, die Sprache zu erlernen und in weiterer Folge dann eine Verpflichtung sozusagen der Zuziehenden, dann auch ihre Kinder in dieser Form unterstützen zu können. Dass das jetzt vielleicht nicht gleich funktioniert, das ist schon klar, wenn wir aber jetzt in der zweiten oder dritten Generation sind und die Kinder noch immer nicht Deutsch können, beziehungsweise in Wien gibt es ja 60% der Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und 50% der Kinder, die dem Unterricht nicht folgen können, das sind nicht nur erste Generation Migranten, sondern es ist durchaus auch die zweite und die dritte Generation. Da muss man sich schon fragen, ob man da in der Integration und in den Anforderungen, die man an die Menschen stellt, die in Österreich bleiben wollen, halt einfach komplett versagt hat und da vielleicht nicht das Richtige vermittelt hat. Und jetzt kann man natürlich diskutieren. Ich glaube, es ist jetzt auch im Zuge der Koalitionsverhandlungen ein großes Thema, ob man jetzt die Eltern sozusagen dazu zwingt, mitzuwirken am Deutscherwerb der Kinder, indem man die Familienbeihilfen dann entsprechend kürzt oder ihnen einen Sozialarbeiter schickt oder wie auch immer. Aber ich glaube, man hat ein bisschen vergessen, den Menschen, die hierher kommen, zu vermitteln, dass man sich erwartet, dass die Deutschlernende spätestens die zweite Generation das dann auch wirklich beherrscht und dass die Eltern sich beteiligen aktiv daran, dass ihre Kinder in der Schule weiterkommen. Jeder nach seinem Können natürlich. Also man wird jetzt wahrscheinlich nicht von jeder Mutter, die nicht gut Deutsch können, verlangen können, dass ihr Kind durch die Oberstufe des Gymnasiums bringt. Aber eine gewisse Mitwirkung, glaube ich, wäre da schon angebracht. Und auch die Idee, mit Lehrerinnen nicht zu sprechen, denen nicht die Hand zu geben, sich da extrem respektlos zu verhalten, das müsste man halt auch entsprechend sanktionieren. Und ja, das wird jetzt zumindest mal überlegt, hätte man, glaube ich, deutlich früher beginnen sollen, weil sonst wird ja niemand Lehrer. Ich lasse mich ja nicht auf der einen Seite von diesen Kindern quälen und auf der anderen Seite von den Eltern noch beschimpfen. Gegen ein geringes Entgelt, also das macht niemand, der vernünftig ist.
Ja, doch nicht nur in den Schulen kracht. Es gibt auch eine Vielzahl von Messerattentaten in Österreich, allen voran in Wien, in Favoriten. Und da überlegt der Innenminister Kahner, sogenannte Messersperrzonen einzuführen oder Haft für jene, die ein Messer mit sich führen oder 3.600 € Strafe. Naja, da stellt sich natürlich schon die Frage, wer soll das kontrollieren? Das ist das eine. Und das andere ist, wer braucht dringend ein Messer in der Hosentasche, wenn er durch Wien geht? Das war ein Thema, das diskutiert wurde. Auch im April dann Trauriges wurde auch vermeldet aus der Familie Cavalli. Das ist die Modefirma. Roberto Cavalli stirbt in 84.
Hat eine Österreicherin geheiratet?
Genau.
Eine Eva?
Ja, eine Eva. Der Roberto Cavalli, ein ganz bekannter Mann. Er hinterlässt ein Vermögen von mehr als 450 Millionen Euro und hat 6 Kinder. Und das Erbe tritt eben, Sie haben es gesagt, Eva Cavalli an, die Vorarlberger Eva.
Und war mein Model für ihn und hat er dann geheiratet.
Naja, eine wunderbare, auch eine positive Geschichte.
Also abgesehen davon, dass er tot ist, ist es eine positive Geschichte.
Die Österreicherin an der Seite von Roberto Cavalli. Dann O.J. Simpson, die Älteren unter den Zusehern, die kennen ihn noch, stirbt mit 76 Jahren und in Deutschland. Ja, wird Cannabis legalisiert. Also jene, die dringend Haschisch rauchen wollen, brauchen jetzt nicht mehr nach Amsterdam fahren, sondern einfach nur über die Grenze nach Passau. Aber es ist auch das Monat, wo ein weiterer großer Krieg ausgebrochen ist. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24 TV. Das war der April 2024. Die Highlights.
2024 war auch das große Jahr der Kriegsereignisse. Es war ein Jahr mit so viel politischer Unruhe weltweit, wie wir es noch ganz selten erlebt haben. Es gab natürlich diesen fürchterlichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, ausgehend von Putins brutalem Einmarsch in der Ukraine und den vielen, vielen Toten, allein über 300.000 tote russische Soldaten soll es geben. Das Ganze ist aber 2024 leider noch übertrumpft worden vom Krieg im Nahen Osten, von dem israelischen, würde ich sagen, Rachefeldzug gegen die Hamas und gegen den Gazastreifen. Es war eine Serie des Leids, manche haben es Kriegsverbrechen genannt, manche haben es blutige Rache genannt. So oder so, die Israelis haben den Gazastreifen praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Schauen Sie sich das an und dann die Analyse von Veronika Born-Mehner und Eva Schütz.
Almost 1.5 million displaced Palestinians. But according to the State Department, Israel has provided the U.S. with no details about the date or any credible plan for evacuating civilians to relative.
Die Evakuierung der Zivilisten ist nun die höchste Priorität. Netanyahu hat gemeint, dass ein kompletter Sieg über die Hamas die einzige Möglichkeit ist. Und vor allem auch in der Stadt Rafah muss man die Angriffe noch zusätzlich verstärken. Die israelischen Kräfte haben hier schon sehr viel geleistet, so Netanyahu. Aber die Folgen für die Bevölkerung, sagen Experten, darf natürlich auch nicht unterschätzt werden. Auch die humanitäre Krise, die die Bevölkerung dort durchmacht und die komplette Zerstörung am Gazastreifen, darauf weisen immer wieder Umweltorganisationen und Hilfsorganisationen hin, sagen, ist sehr groß. Auch der große Auswirkungen auf die Bevölkerung. Seit 6 Monaten gibt es dort einen Krieg. Und auch schockierende Videos, die sich dort zeigen und auch immer wieder deutlich machen, wie die Situation ist. Hier ist beispielsweise das Video von einer Abschlussfeier, große Hoffnung für die Feierlichkeiten. Das war ein Ausschnitt vor dem Krieg im Gazastreifen. Und wenn man es nun vergleicht, dann sieht man, dass es viele Millionen Palästinenser gibt, die den Platz verlassen mussten, die ihre Ortschaft verlassen mussten. Und die Frau im Video weist auch noch mal darauf hin, dass sie kein Essen hat und schon um ein kleines Stückchen Brot für die Kinder betteln muss. Vor dem Krieg, vor 6 Monaten, ging es ihr noch deutlich besser, wie auch die Ausschnitte aus dem vorher gezeigten Video zeigen. Die Frau sagt, das Härteste für sie war, dass sie ihren Mann verloren hat, die Art und Weise, wie er gestorben ist. Jeder Tod hat zwar einen Grund, aber er ist wegen Hunger gestorben. Er hatte kein Essen, kein Wasser für 55 Tage und sie sagt, das ist für sie sehr schwer zu verstehen, dass er auf Basis einer Hungernot gestorben ist. Hier zeigt sich auch nochmal in Zentralgaza, wie stark zerstört alles ist. Straßen, Gebäude wurden von Israel komplett zerstört. Israel sagt, sie müssen das machen, um die Hamas zu bekämpfen. 6 Monate und 33.000 Menschen, die hier gestorben sind. Die meisten, die hier verletzt worden sind aufgrund dieser Konflikte, sind Zivilisten. Jede Bombardierung fordert ihre Opfer. Viele Opfer, die diesen Krieg zu beklagen haben. Mehr Beerdigungen. Den Menschen geht es im Gazastreifen sehr schlecht. Sie flüchten derzeit von einem Kampffeld zum anderen und haben keine Möglichkeit, diesem schrecklichen Kriegsgeschehen auszukommen. Kinder, die leiden, die schrecklichen Hunger erleben. Man sieht auch hier noch einmal, dass den Israelis vorgeworfen wird, dass sie die Menschen im Gazastreifen bewusst verhungern lassen, bewusst nichts zu essen geben und dass es auch zu schrecklicher Panik führt, wenn die Menschen nichts zu essen haben, wie die Bilder deutlich zeigen. Nur noch einige Krankenhäuser sind übrig im Gazastreifen. Die haben die nötigsten Mittel nicht, um die Menschen zu versorgen und werden fürchterlich überlaufen von den Menschenmassen. Nun haben die Israelis, so die Expertin, durch ihre ständigen Bombardierungen einen Leichenhaufen, einen Zerstörungshaufen hinterlassen. Kinder, Journalisten und auch Hilfsunterstützungsorganisationen sagen, dass die Situation aktuell sehr schlimm ist. Und Hilfsorganisationen sagen auch, sie haben so etwas wie hier noch nie gesehen. Sein Sohn beispielsweise hat hier gearbeitet als Sanitäter und wurde durch einen Luftanschlag der Israelis getötet. Andere haben viele Mitglieder verloren, aber dadurch, dass ich meinen Sohn verloren habe, fühlt sich das für mich an, als hätte ich die ganze Welt verloren. Israel hat ständige Luftbombardierungen auf den Gazastreifen, Gebäude, die zerstört werden. Mehr als 1 Million Menschen haben in Rafah versucht, dort Unterkunft zu finden. Israel sagt, sie bereiten nun auch vor, dort in diesem Gebiet in Rafah, wo so viele Flüchtlinge sind, weitere Luftangriffe zu starten. Ein Genozid ist aktuell die Rede davon, der hier veranstaltet wird im Gazastreifen. Israel verneint das und auch die UN-Resolution sagt, es soll unterbrochen werden, die ständigen Beschüsse, und es soll nun den Menschen geholfen werden, die hier vor Ort sind. Der Strand, so diese Frau, lässt sie den Horror, die Trauer vergessen. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, dann beschwere ich mich beim Meer und hoffe, dass ich eine Rückmeldung bekomme. Und sie hofft, dass sie von diesem Schmerz verschont wird.
Ja, 2024 war auch das Jahr der Kriege, ausgelöst durch das Massaker vom Oktober 2023. Hat Israel mit einer Offensive im Gazastreifen begonnen. Der Gazastreifen, 40 Kilometer lang, 16 bis 20 Kilometer breit, 2,2 Millionen Palästinenser leben drinnen. Und Israel wollte innerhalb weniger Tagen die Hamas, die Terrorgruppe, die den Gazastreifen in Geiselhaft hält, und zwar seit Jahren, befreien, und auch die israelischen Geiseln, die im Gazastreifen bis heute festgehalten werden, zurückbringen. Ja, ein Erfolg war das nicht, was Israels Armee veranstaltet hat. Es gab viele Proteste weltweit gegen das Vorgehen der Israelis. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat gegen Israels Premier Benjamin Netanyahu sogar einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Ja. Ja, wie beurteilen Sie das Vorgehen Israels im Gazastreifen, Frau Schütz?
Naja, also Israel hat ja zuerst versucht, über Luftangriffe entsprechend zu agieren. Das war nicht unerfolgreich, aber hat man natürlich sozusagen dieses Land nicht zurückholen können. Man hat vor allem, glaube ich, gedacht, dass man diese Geiseln deutlich schneller in einer Verhandlungslösung mit der Hamas wieder zurückbekommt. Dadurch, oder das ist nicht gelungen, dadurch ist auch der Druck auf Benjamin Netanyahu prinzipiell einmal gestiegen. Die Geiseln, haben Sie eh schon gesagt, sind noch immer teils nicht zurück, und zum Teil werden sie wahrscheinlich auch tot sein, das heißt, sie kommen noch nicht mehr zurück. Ich finde dieser internationale Haftbefehl gegen Netanyahu einen Wahnsinn, weil es wirklich das falsche Zeichen ist, und man muss schon sehen, das war ein extrem brutaler Überfall, da sind die Leute einfach massakriert worden, dass sich Israel das in der Region nicht bieten lassen kann und wird. Das war ganz klar, dass die zuerst versuchen, sozusagen mit gelinderen Mitteln da reinzugehen. Das hat man getan, das hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, und dass Israel dann irgendwann natürlich auch mit Bodentruppen nach Gaza geht. Das war eigentlich auch absehbar. Es ist natürlich das Thema, dass sich diese Terroristen dort auch hinter der Zivilbevölkerung, hinter unter Spitälern, in Tunnelsystemen etc. verschanzen. Und dadurch entstehen auch diese schrecklichen Bilder. Humanitär ist das sicher eine Katastrophe, aber man wird Israel dieses Recht, dort hineingehen zu können, wird man ja nicht absprechen können, und wäre, glaube ich, auch der völlig falsche Ansatz. Und man darf ja nicht vergessen, dass Israel ja auch von Seiten des Libanons durch die Hezbollah monatelang, jahrelang bereits bombardiert wird. Also dass sich die dort nicht in die Zange nehmen lassen und sich wehren, das ist völlig klar. Was die Hamas gut gemacht hat, war eine unfassbare Social-Media-Propaganda-Kampagne, ja, wo man zum Teil echte, zum Teil gefälschte, grauenvolle Bilder, natürlich von toten Kindern etc., in die Social-Media-Kanäle gespielt hat und sich dann doch so ein bisschen eine internationale Solidarität für Gaza entwickelt hat. Wir hatten ja auch in Wien diese Proteste, mit Gaza zu befreien. Das, ich finde, die interessanteste Bewegung ist LGBTQ pro Gaza. Ich glaube, denen ist nicht ganz klar, dass, wenn sie dort auch nur einen Fuß hineinsetzen, sie wahrscheinlich den nächsten Tag nicht überleben. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, eine sehr naive Herangehensweise von manchen Gruppen.
Ja, eine Frau, die in Wien ganz besonders engagiert war in Sachen Gaza, war eben oder ist die Anwältin Astrid Wagner. Frau Schütz hat es ja angesprochen, es gab eine Vielzahl von Demonstrationen in der Innenstadt eben für Gaza. Wie sehen Sie die Entwicklungen in Gaza? Und vor allem Israel musste sich ja am Ende auf drei Fronten wehren. Auf der einen Seite durch Raketenangriffe der Hisbollah. Ein Drittel des Landes ist ja praktisch unbewohnbar. Dann die Houthis in Jemen, die Raketen in Richtung Tel Aviv geschickt haben, und eben die Hamas. Und es gab ja auch Stimmen, die gemeint haben, die Vereinten Nationen sollen sich da massiver einmischen, aber das hat nicht gefruchtet, oder?
Na, ich glaube, Israel ist in einer ganz furchtbaren, schwierigen Situation, weil es eben wirklich ein unglaublich kleines Land ist. Ich glaube, das vergessen auch viele, wie klein Israel tatsächlich ist. Und de facto umringt ist von Ländern, die dem Land wirklich nicht gut gesonnen sind. Und dementsprechend gebe ich der Frau Schütz da auch recht. Das Land muss sich irgendwie verteidigen. Und ich bin jetzt alles andere als ein Fan von Bibi Netanyahu. Ich meine, der hat selbst eine sehr, sehr rechte Regierung. Der hat auch mitunter Minister in seiner Regierung, die ich als sogar rechtsextrem beurteilen würde, die komplett jenseitig sind. Nichtsdestotrotz muss Israel sich verteidigen können und ist de facto in einer Situation, in der das Land fast nur verlieren kann. Wo ich die Schwierigkeit sehe, ist, dass Netanyahu halt mitunter diesen Krieg auch führt, um, so kommt es mir vor, seinen eigenen Kopf zu retten, weil der ja auch in der eigenen Bevölkerung alles andere als unumstritten ist. Also der hat ja auch wirklich die Probleme, dass gegen ihn selbst protestiert wird. Und ich glaube, dass er da mitunter auch den Krieg auf eine Art und Weise führt, auf eine sehr aggressive Art und Weise, um halt Law and Order zu machen und damit quasi seine eigene Wählerschaft noch einmal abzusichern. Und das ist natürlich was ein massives Problem ist, weil es in diesem Krieg immer mehr Tote gibt auf allen Seiten. Es eigentlich immer schrecklicher wird, es immer eskalativer wird und es einfach nur eine Situation ist, die einen nahezu schon zum Verzweifeln bringen kann. Und meine einzige Hoffnung, die ich jetzt insgesamt habe, was diesen Konflikt angeht, ist, dass vielleicht durch die Situation im Iran und die Schwächung der Islamisten allgemein in der Region es für Israel vielleicht ein bisschen leichter wird. Vielleicht auch, was man gesehen hat, dass Russland sich weniger einmischt, weil das ist ja natürlich auch noch einmal ein Problem, dass der Nahostkonflikt einer ist, der auf die gesamte Welt ausstrahlt, nicht nur auf die USA und auf Russland und auch auf Europa, sondern dass es eben auch so ein unglaublich emotionaler Konflikt ist, wo ganz, ganz viele Stellvertreterkonflikte auch mitspielen. Und was ich für mich persönlich dann einfach gar nicht nachvollziehen kann und was ich einfach nur unfassbar dumm finde, ist, wie dann Menschen in Österreich, die vielleicht Anfang, Mitte 20 sind, noch nie im Nahen Osten waren, de facto von diesem 40-jährigen Krieg so gut wie nichts wissen, sich jetzt dazu berufen fühlen, da auf eine hochgradig emotionale Art und Weise diverse Kundgebungen abzuhalten. Also ich glaube, das, was dieser Konflikt auch auslöst und auch zeigt, ist, dass wir auch in Österreich ein sehr, sehr breites Problem mit Antisemitismus immer noch haben, in sämtlichen Lagern, in allen Bevölkerungsschichten, in der Linken wie in der Rechten. Und dass über diesen Konflikt Dinge ausgelebt werden, von denen ich mir wünschen würde, dass sie gar nicht existent sind. Weil wenn wir ehrlich sind, mit Logik oder mit Kohärenz lässt sich das ja mitunter nicht mehr erklären, was rund um diesen Konflikt weltweit aufgeführt wird und eben auch bei uns. Und jemand wie diese Anwältin, die Frau Wagner, eine schwierige Person, würde ich jetzt mal sagen. Also,
ja, interessant. Ja, eine interessante Sicht der Dinge. Aber Sie haben angesprochen den importierten Antisemitismus. Den gibt es, oder?
Natürlich, es gibt, glaube ich, zwei Arten von Antisemitismus. Der eine ist natürlich der gewachsene Antisemitismus, den es in Österreich immer schon gegeben hat, der, glaube ich, versucht wurde aufzuarbeiten in dieser Zeit. Was ist im Dritten Reich, was ist im Naziregime passiert? Da hat man sich, glaube ich, eine Zeit lang in den Schulen schon wirklich bemüht, diese Zeit auch entsprechend zu beleuchten. Ist, glaube ich, wird eher geringer. Und dann gibt es den importierten Antisemitismus, den man sich da ins Land geholt hat und irgendwie, glaube ich, ein bisschen übersehen hat, was man sich da reinholt. Und der ist meines Erachtens nach mittlerweile deutlich stärker als der ursprüngliche Antisemitismus, weil es einfach eine viel größere Menge an Menschen ist. Und da, glaube ich, schaut man jetzt ein bisschen hilflos zu, weil das ist ja auch ein ganz offener Antisemitismus. Also wenn jetzt ein Österreicher eine antisemitische Bemerkung machen sollte, dann ist ihm klar, hat ein gewisses Unrechtsbewusstsein, sowas hat man nicht zu sagen, wird wahrscheinlich auch gesehen. gesellschaftlich relativ schnell jetzt zurechtgewiesen. Man wird einem Kind oder einem Jugendlichen sagen, das erklären und sagen, dass das so nicht funktioniert. Aber in dieser, ich glaube, in dieser Zuwanderungsgesellschaft gibt es da kein Korrektiv, wenn Sie schauen nach Ägypten und in diese arabischen Staaten, dann ist Antisemitismus dort eigentlich Teil der Gesellschaft, der aber auch nicht, weil die haben ja diese Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs auch nicht gemacht, auch nicht in dieser Form geahndet wird. Und das haben wir uns jetzt hereingeholt. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema und ist natürlich auch auf Seite der Linken ein bisschen schwierig, auf der einen Seite nicht antisemitisch zu sein, auf der anderen Seite pro Zuwanderung. Das ist ein Widerspruch, der aus arabischen Ländern, nicht insgesamt, glaube ich, ein Widerspruch, der schwer zu lösen sein wird.
Also ich wünschte, das wäre so einfach, dass man das auf das so einfach runterbrechen kann. Aber ich habe mich unlängst, ich glaube vor 4 Wochen, mit der Eva Zeglowitz lange unterhalten, die auch den Antisemitismusbericht für das österreichische Parlament durchführt. Der ist ja gerade erst vor 4 Wochen wieder neu präsentiert worden. Und da zeigen die Zahlen eigentlich eindeutig, dass A, Antisemitismus einfach überall vorkommt und B, dort, wo er am stärksten vorkommt, vor allem unter konservativ bis rechtswählenden Österreichern und Österreicherinnen. Das heißt, der importierte Antisemitismus, ja natürlich gibt es den, ja natürlich ist er ein Problem, genauso wie der Antisemitismus in der Linken ein Problem ist und da ist. Also das will ich alles nicht wegreden. Aber die Studien, wenn man ihnen Glauben schenkt, und das tue ich, dann sieht man schon, dass der Großteil von dem, was wir als Antisemitismus in Österreich immer noch haben, das Gleiche gilt übrigens auch für einen Hang zu Verschwörungstheorien, dann sieht man das klar im rechten Lager und dann sieht man das bei den Konservativen. Und was mich da zum Beispiel beunruhigt, ist zu wissen, dass in Österreich Veranstaltungen abgehalten werden, wie sogenannte Anti-Globalisten-Konferenzen, die nennen das tatsächlich so, die ihren Veranstaltungen sogar einen antisemitischen Titel geben, wo sich so im gesamten deutschsprachigen Raum die große Rechte trifft. Ob das jetzt der Götz Kubitschek ist, der Martin Sellner ist, der Maximilian Krah ist oder ob das eben auch unsere FPÖ-Politiker sind, die sich dort tummeln und die sich da miteinander vernetzen. Und das ist realpolitisch betrachtet tatsächlich das größere Problem, weil die sind politisch in einer ganz anderen Situation. Das sind die, die jetzt de facto die stimmenstärksten Parteien sind in ganz Europa und das sind die, die da auch wirklich sehr erfolgreich international vernetzt an einer Agenda arbeiten und die ihren Antisemitismus genauso wenig verstecken. Also ich wäre froh, wenn wir einfach sagen könnten, wir haben uns das aus dem Ausland importiert, aber so einfach ist es leider nicht.
Ich habe eine andere Meinung. Ich glaube, wir haben es uns großteil aus dem Ausland zurzeit importiert und man muss vielleicht, um die politische Haltung der rechten Rennparteien einmal auch darzustellen, sagen, dass die alle sehr, sehr pro Israel sind und definitiv nicht pro Hamas und zwar dezidiert mehr ausgesprochen als die linken Parteien zurzeit.
Ja, der Krieg in Gaza geht aber unvermindert weiter. Auch die Hisbollah im Libanon ist zwar extrem geschwächt, aber noch immer nicht besiegt. Ich gebe jetzt ab in eine kurze Werbepause.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Chapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der April 2024. Die Highlights.
2024 war das Jahr von Benko, des Aufregers Benko, das Jahr von Nehammer, das Jahr von Babla, das Jahr von Lena Schilling, wie wir gleich im nächsten Monat hören werden, das Jahr von Kurz und seinen Prozessen, vor allem aber das Jahr von Richard Lugner. Richard Lugner hat uns in diesem Jahr so sehr beschäftigt wie selten ein Prominenter bis zum schmerzhaften Abschied im August. Und im April 2024 passierte die Sensation. Der über 90-jährige Richard Lugner hat sich frisch verliebt. Und zwar hat er sich verliebt in eine junge Dame, die in der Zeitung Österreich gelesen hat, dass Richard Lugner wieder einmal eine neue Frau sucht. Das war die Simone. Sie hat zurückgeschrieben, es sprühten die Funken und aus Simone und Richard Lugner wurde im April 2024, jawohl richtig, erst im April 2024, also nur wenige Monate vor seinem Tod, ein neues Liebespaar. Und dieses Liebespaar hat Österreich und vor allem OE24 TV natürlich auf Schritt und Tritt begleitet.
Herr Lugner, Sie sind zurzeit in allen Medien, alle Zeitungen sind voll mit Ihnen, Sie geben Interviews en masse. Liegt es daran, dass Sie mit 91 Jahren jetzt noch einmal Ja sagen?
Das weiß ich nicht. Also ich habe einen relativ hohen Bekanntheitsgrad. Das ist einerseits schön, aber andererseits mit vielen Nachteilen verbunden. Also ich bin im Herbst, die letzten zwei Jahre, wenn ich wo war bei einer Veranstaltung und da waren die Leute verkühlt im Herbst und die haben mich auch gekehrt, die haben sich neben mir und dann haben sie sich bedankt und haben mir die Bazillen ins Gesicht geschleudert.
Sie schauen blendend aus, sind fit und es werden bei dir die Hochzeitsglocken jetzt läuten, oder? Das ist jetzt fix, das ist keine Zeitungsente, oder?
Nein, das ist keine Zeitungsente. Wir haben ja das erste Mal am 1. April, nein, da haben wir nicht von der Hochzeit gesprochen, sondern dass sie bei mir eingezogen ist.
Ja. Und gehen wir es mal von Anfang an. Sie waren ja mit Ihrem Bienchen, wie Sie sie nennen, die Simone, ich glaube, sie mag das gar nicht so, wenn Sie das sagen.
Nein, sie mag es nicht. Ja,
sie machen es aber trotzdem.
Nein, ich rede sie schon mit Simone an, aber...
Ja. Aber Sie waren mit ihr ja schon 2021 liiert.
Verlobt.
Verlobt.
Und das ganze Jahr waren wir eigentlich beisammen und wir haben uns dann getrennt. Es ist halt schief gelaufen. Und
jetzt gibt es das Liebes-Comeback.
Ja, wir haben uns ja nie aus den Augen verloren. Ja. Und das ist halt so... Sie hat vielleicht keinen Gescheitern gefunden und ich auch nicht. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es. Ja. Sie ist halt 49,5 Jahre jünger. Das war schon immer das Problem. Aber ja, solange kein Fünfer davor ist, geht's.
Aber Sie hatten auch schon jüngere, Herr Lugner, oder?
Naja, also, weiß ich nicht. Ich habe schon viel Junge gehabt. Ja, das ist richtig.
Aber mal zurück, was natürlich unsere Hörer alle interessiert. Wie ist es dazu gekommen? Von wem kam die Initialzündung? Haben Sie gesagt,
Initialzündung muss immer vom Mann kommen und nicht so.
Also Sie haben klassisch um Ihre Hand angehalten?
Sehr klassisch, nicht? Ich glaube, in der heutigen Zeit geht das per Handy. Und
sie haben mir WhatsApp geschrieben, oder wie?
Vermutlich ja.
Erzähl's.
Weil sie ist im Büro und da hebt sie das Handy nicht ab, sondern da kann man nur bei WhatsApp schreiben.
Ja, die große Liebe von Richard Lugner. Leider hat es nur ganz kurz gedauert. 72 Tage waren die beiden verheiratet. Dann, ja... Der Tod von Richard Lugner, der Überraschende. Simone Lugner, ein Streitthema, oder?
Ja, ich meine, es ist natürlich, diese ganz große Liebe ist ja schön und klingt auch sehr romantisch. Ich glaube, ein gewisser Altersunterschied, der dann die 40 Jahre überschreitet, ist vielleicht für die ganz große Liebe nicht so zuträglich, wie man das oft glaubt. Und dass natürlich die Familie, vor allem die Kinder, sich über so eine Situation jetzt auch im Nachhinein nicht freuen, ist völlig nachvollziehbar. Wir hoffen, ich glaube alle, dass das Richard Lugner sozusagen gegen Ende seines Lebens noch glücklich gemacht hat, dass er da eine schöne Zeit noch verlebt konnte. Ob Simone Lugner das mit Berechnung gemacht hat oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber also diese ganz großen gecasteten Lieben, die dann auch mit einem Altersunterschied eigentlich von zwei Generationen einhergehen, die würde ich mal ein bisschen kritisch hinterfragen.
Ja, aber es war trotzdem ein herrliches Fest und die Öffentlichkeit österreichweit hat teilnehmen können und klatschen. Wie haben Sie das gesehen?
Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht gesehen. Also wir hatten das ja schon, ich bin, was Society angeht, leider nicht besonders bewandert. Ich kenne auch Simone Lugner nicht, deswegen kann ich mich über sie auch nicht äußern. Wo ich mir aber relativ sicher bin, ist, dass der Richard Lugner ein sehr kluger Mann war und der war nicht dumm und der wird schon wissen, wie er sein Liebeslegen anlegt, sage ich jetzt einmal. Und das war ja jetzt nicht die erste und die einzige Frau, die er hatte. Und ich gehe davon aus, dass der Richard Lugner wusste, was er sich von einer Frau wünscht und was er von einer Frau bekommt. Und ich glaube nicht, dass sich der irgendwie ausnutzen hat lassen oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, da haben sich erwachsene Menschen was miteinander ausgemacht. Und solange alle erwachsen sind und solange es allen dabei gut geht, soll mir das recht sein.
Ja, das war der April 2024. Der April hat auf der einen Seite die Hitzerekorde geknackt. 30 Grad am 7. April, Rekord, das gab es so nicht. Und dann, wir haben es gerade gehört, die Liebe des Jahres, Simone und Richard Lugner. Das war der April.
Ja, das war also der April 2024, unter anderem mit Richard Lugner, der uns in diesem Jahr so viel beschäftigt hat, wie noch nie zuvor in seinem doch sehr, würde ich sagen, medienpräsenten Leben, aber auch mit René Benko, auch mit dem Asylproblem an den Schulen, auch mit dem Israel-Gaza-Krieg, um nur ein paar Themen dieses April zu nennen. Wir sind morgen gleich wieder da mit dem nächsten Tag unseres Jahresrückblicks. Morgen sind dann die Monate Mai und Juni dran. Und das sind zwei besonders spannende Monate, denn im Juni kam es zur ersten großen Wahl in Österreich und zum ersten großen politischen Erdbeben. Dazu aber gleich mehr morgen. Ich freue mich auf Sie morgen beim Jahresrückblick von Fellner Live.